aus der Apostelgeschichte einige Verse lesen, und zwar aus dem Kapitel 8, die Verse 26 bis 40. Eine bekannte Geschichte, aber ich habe sie ganz bewusst gewählt, auch für diesen heutigen Taufgottesdienst, weil diese Geschichte endet mit einer Taufe. Da heißt es, und ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, das, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ihr Lieben, das ist eine sehr bekannte Geschichte. Grundsätzlich zu der Einbettung dieser Geschichte ist es wichtig zu verstehen, diese achte Kapitel der Apostelgeschichte ist ein wichtiger Einschnitt im Neuen Testament, denn mit dieser Geschichte beginnt das, was man die Mission unter den Nationen versteht. Hier wird eine Geschichte erzählt, wo es erstmalig ein Mann erwähnt wird, der nicht Jude war, der nicht aus Israel stammte und auch nicht in Israel wohnte, der zum lebendigen Glauben an Jesus kam, aus Israel heraus. Und das ist sehr wichtig, auch unter diesem Aspekt zu sehen, die gesamte Offenbarung Gottes, das nochmal deutlich zu machen, begann in Israel. Und von Israel ging die Offenbarung Gottes aus, von Abraham an bis zu Jesus. Also wenn jemand in der Welt damals auch und auch heute etwas über Gott wissen wollte, dann musste er in Zusammenhang kommen mit Israel. Entweder man begegnete einem Juden, der einem von dem Alten Testament, also von den Schriften des Alten Testaments berichtet, oder man musste nach Israel ziehen, um diesen einen lebendigen Gott zu offenbar zu bekommen. Es geht von Israel aus, das Evangelium, in die ganze Welt. Für uns ist es schon so normal, dass uns das gar nicht mehr so bewusst wird. Aber das ist wichtig, das ist ein wichtiger Schritt in der Heilsgeschichte. Gott hat sich durch Israel offenbart. Und so war es auch hier. Hier wird jetzt ein Mann geschildert, der aus einem Land kommt, aus Äthiopien, das ist nicht das heutige Äthiopien, das damalige Königreich Äthiopien war weiter südlich noch, im Sudan, im heutigen Sudan, also ungefähr 2000 Kilometer entfernt. 2000 Kilometer von Jerusalem entfernt. Ich weiß nicht, wie weit Pakistan von uns entfernt ist. Du weißt das? Ja, okay, muss man nachher dann sagen. Jedenfalls, dieser Mann, er hatte von dem Gott Israels gehört. Er hatte eine Offenbarung von Gott. Er hat Gott kennengelernt. Wahrscheinlich durch Juden, denen er dort begegnet ist. Es gibt nämlich dort in der Nähe, in der Nähe vom Nil, gab es eine jüdische Kolonie zu dieser Zeit. Und dort ist er sicher den Juden begegnet, die einfach von ihrem Gott erzählt haben. Das heißt, dieser Mann war schon betroffen und er hatte schon viel Kenntnis über diesen wunderbaren Gott Israels. Und er wollte mehr von diesem Gott Israels erfahren. Und deswegen hat er sich auf den Weg gemacht und wollte einmal direkt nach Israel zur Quelle, weil er wusste, er hörte, dass man dort diesem lebendigen Gott in einer besonderen Weise begegnen konnte im Tempel. Er wollte nach Jerusalem zum Tempel, um Gott anzubeten. Er hatte gehört, dass dort im Tempel Gott wohnt. Ja, Gott hat eine Wohnstätte auf Erden. Das war Jerusalem im Tempel. Die Bundeslade war ein Bild für die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Dort hat man angebetet. Und er ist dorthin gegangen, weil er eine tiefe Sehnsucht hatte, diesem Gott mehr und mehr zu begegnen. Es war kein gewöhnlicher Mann. Er war Finanzminister. Luther übersetzt Kämmerer. Das ist das Fachwort dafür aus der damaligen Zeit. Also jemand, der für die Finanzen des Reiches zuständig war. Und dieses Königreich war unter einer Königin. Kandake ist nicht ein Name, sondern ein Titel, so wie in Ägypten Pharao, so sagte man in Äthiopien Kandake. Das ist nicht ein Name, sondern ein Titel. Und dieser Mann machte sich auf den Weg 2000 Kilometer nach Jerusalem, um dort diesen wunderbaren Gott Israels anzubeten. Und es ist sehr wichtig, ihr Lieben, dass wir diese Geschichte nun auch verstehen unter einem gewissen Gesichtspunkt. Dieser Kämmerer, dieser Finanzminister, er hatte eine Offenbarung von Gott. Aber er hatte zu wenig Offenbarung von Gott. Denn die tiefste Offenbarung Gottes ist Jesus. Und diese tiefste Offenbarung Gottes hat er noch nicht gehabt. Und nun lesen wir eine wunderbare Geschichte, wo eine Kette von Wundern geschieht. Denkt einmal an diese Kette von Wundern, die hier berichtet werden. Eine Kette von Wundern geschieht, wie Gott selbst es arrangiert bei einem einzigen Menschen. Das ist ein Beispiel für uns alle, für einen einzigen Menschen, dass ein Mann Jesus kennenlernt. Denn das ist die tiefste Offenbarung. Er hatte schon viel Offenbarung über den Gott Israels, aber noch nicht diese Offenbarung über Jesus. Denn Jesus war zu dieser Zeit schon gekreuzigt und auferstanden. Aber er ist keinen Juden begegnet, die Jesus verkündigt haben. Und Gott hat es arrangiert. Das ist für mich so eine wunderbare Geschichte, die zeigt, wie eigentlich Gott bei jedem Einzelnen von uns eine Kette von Dingen geschehen lässt, damit wir ihn kennenlernen. Die Initiative geht von Gott aus. Das ist eine wichtige Botschaft heute für jeden von uns. Jeder, der von uns an Jesus gläubig geworden ist, kann eine Geschichte erzählen, wenn er zurückblickt, wie Gott selber durch eine Initiative, die er ergriffen hat, in unserem Leben eingegriffen hat. Und so war es auch bei diesem Mann hier, diesem Finanzminister. Nun, es begann damit, diese Kette von Wundern, diese Kette von Führungen, die dann zu Jesus hingeführt haben, diese Kette begann damit, dass der Finanzminister sich eine Buchrolle gekauft hat. Und zwar die Buchrolle, also das Buch des Propheten Jesaja. Es ist die längste Buchrolle mit 66 Kapiteln. Und schon das allein, dass er die Jesaja-Rolle mitgenommen hat, ist eine Führung. Warum? Der Jesaja ist der Prophet, der am deutlichsten und am klarsten über den Messias spricht. Das Neue Testament hat es nicht gegeben, die Evangelien hat es noch nicht gegeben. Man war angewiesen auf das Alte Testament. Und wo im Alten Testament etwas über den Messias stand, so wie Jesus das auch seinen Jüngern aus dem Alten Testament erklärt hat. Und in Jesaja, da finden wir die deutlichsten Hinweise auch auf den Tod Jesu und auf die Bedeutung seines Todes. Das war eine Führung. Genau diese Rolle kaufte er sich. Das war das erste Glied in der Kette. Das zweite Glied in der Kette ist, dass er schon von dem Augenblick an, wo er abreiste von Jerusalem, anfing, diese Rolle zu lesen. Er hätte auch sagen können, ja, im Gepäck hinten lasse ich es drinnen und wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, dann lese ich es. Nein, er hat gleich angefangen zu lesen. Das war bedeutsam für diese Kette von Führungen. Er hat angefangen vom ersten Augenblick an, wie er da hinuntergezogen ist, Jerusalem mit der hoch oben, über Hebron, nach Gaza hinunter und dann über Ägypten weiter, war seine Reise ja 2000 Kilometer, hat er angefangen zu lesen. Das war Führung. Die dritte Kette, gleichzeitig, ja nicht gleichzeitig, sogar schon vorher, hat Gott einen Engel gesandt zu Philippus. Der Philippus war weiter nördlich von Jerusalem, nämlich in Samaria. Dort ist eine Erweckung ausgebrochen. Und er hat dort in Samaria sozusagen war enorm beschäftigt, damit Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und dort kommt ein Engel und sagt zu ihm, verlass dieses Gebiet hier, obwohl du da sehr gebraucht bist, aber geh hinunter zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, also nach Süden hin. Und das ist eine Straße, ein Gebiet, das ist sehr öde, heißt es hier. Also der Engel sagt ihm gleich, dort ist nichts los, ja. Und natürlich versteht der Philippus halt keine Ahnung. Engel hat nicht gesagt, wozu er hinuntergeht. Das ist öde. Das heißt, dort gibt es keine Ortschaften, keine größeren. Dort wird man auch kaum irgendjemanden begegnen auf dieser Straße. Aber der Engel sagt, geh hin. Nun, das sind vielleicht 80, 100 Kilometer zu Fuß. Das heißt, der Philippus musste früher aufgebrochen sein als der Finanzminister in Jerusalem. Damit sich die treffen, dazu braucht es eine göttliche Logistik. Versteht ihr das Wunder? Ich will nur sagen, da sind lauter Wunder geschehen. Denn der Engel musste rechtzeitig dem Philippus sagen, geh hinunter auf diese Straße, ohne ihn anzukündigen. Und er musste genau abstimmen, die Zeit, wann auch dieser Finanzminister genau an diese Stelle kommt und sie sich auf dieser Straße treffen. Denn da war man ja langsam unterwegs, um jemanden einzuholen. Das war ja nicht so einfach, ja. Und so machte sich er auf den Weg hinunter zu dieser Straße. Das nächste Wunder, lauter Wunder in dieser Kette von Führungen, war, dass nun der Philippus kommt da auf diese Straße hinunter und kaum ist er dort, kommt ein Wagen. Er weiß noch nicht, was das bedeutet, aber wie sie auf derselben Höhe waren, da spricht der Heilige Geist, diesmal war es der Heilige Geist, nicht der Engel, der Heilige Geist sprach zu ihm und sagt, halte dich an diesen Wagen, geh an diesen Wagen ran und bleib bei diesem Wagen. Und jetzt ein nächstes Wunder. Er geht neben dem Wagen und hört
laut,
wie ein Mann in diesem Wagen etwas liest. Das ist normal gewesen damals, ja. Man hat laut gelesen, nicht leise. Das ist eine Kultur, die wir haben. Aber damals haben alle, die was gelesen haben, lautes gelesen, ja. Das war nicht ungewöhnlich. Aber genau wie Philippus zu diesem Wagen kommt und hört, liest der Finanzminister Jesaja 53. Das ist die Stelle im Alten Testament, die am deutlichsten den Tod und die Auferstehung Jesu beschreiben. Es gibt keine Stelle im ganzen Alten Testament, die so deutlich ist wie Jesaja 53. Und genau zu diesem Zeitpunkt liest er das. Er liest nicht Jesaja 5, nicht Jesaja 31, nicht 66, sondern genau Jesaja 53. Und er liest genau die Stellen, die über den Tod des Messias, eine Ankündigung des Todes des Messias sind. Wieder ein unglaubliches Wunder. Jetzt versteht Philippus, warum der Engel gesagt hat, geh da hinunter auf diese Straße, die öde ist. Jetzt versteht er, warum er zu diesem Wagen gesandt wurde. Er hat keine Ahnung, dass es der Finanzminister von Äthiopien ist, aber er versteht, aha, da liest jemand etwas über den Messias. Und so greift er nun ein und sagt, verstehst du denn da, was du liest? Und der Finanzminister antwortet ihm und sagt, wie soll ich denn verstehen? Es tut mir leid, ich verstehe nichts, weil es ist ja niemand da gewesen, der mir das erklärt hätte. Der mir gesagt hätte, wovon hier die Rede ist. Und dann lädt er ihn ein, in den Wagen einzusteigen. Und jetzt fahren sie. Und dann liest er nochmal weiter diese Stelle vor. Wir kennen diese Stelle. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen, um unserer Sünde willen, ist er gekreuzigt und durchbohrt. Und er trug unsere Strafe und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe und so weiter. Und dann auch dieses letzte noch, er wurde zur Schlachtbank geführt wie ein Schaf, das seinen Mund nicht auftat. Und er liest es noch einmal laut und sagt zu dem Philippus, sag mir, von wem redet der Prophet? Ist das nicht unglaublich? Gott hat genau, punktgenau zu dieser Situation diese Frage in dem Kämmerer, in dem Finanzminister ausgelöst. Er fragt ganz genau, haarscharf, von wem redet dieser Prophet? Ein besseres Eingangstor, um von Jesus zu sagen, gibt es nicht. Arrangiert auf die Minute genau von Gott. Lauter Führungen. Und dann beginnt Philippus zu erklären über Jesus. Die tiefste Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Wer dieser Jesus war. Dass er der Sohn Gottes war. Dass er gekommen ist, um zu sterben. Dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, so wie der Jesaja das vorhergesagt hat. Um unserer Sünden ist er geschlagen worden. Er war wie ein Lamm, das geschlachtet wurde und er selber hat sein Leben hingegeben. Aber er ist auferstanden. Er hat neues Leben empfangen und er ist jetzt unser Herr. Und ihr Lieben, der Philippus hat dem Kämmerer, dem Finanzminister, nicht nur diese Stelle erklärt, sondern er hat ihn auch dazu geführt, dass er sich bekehrt zu Jesus. Das ist nochmal ein Stück mehr. Denn das sieht man darin, dass dann nachher der Finanzminister von sich aus sagt, ich möchte getauft werden. Das heißt, der Philippus muss mit ihm darüber gesprochen haben, sonst würde er nie auf den Gedanken kommen. Die Taufe kommt ja nicht vor in Jesaja 53. Das heißt, der Philippus hat ihn von Jesus erklärt und hat ihm auch erklärt, er, dieser Jesus, ist der einzige Retter. Er ist der einzige Herr. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und er möchte, dass du ihm dein ganzes Leben hingibst. Und die Art und Weise, wie man das dokumentiert, das ist die Taufe. Und dann sagt der Kämmerer, tief betroffen in seinem Herzen, aus freien Stücken, niemand hat ihn gedrängt, ich möchte mich taufen lassen. Zufällig, das ist die nächste Wunder in dieser Reihe von Wundern, kommen sie in ein Wasser. Also wenn man von Jerusalem nach Gaza geht, da sind nicht viele Wasser. Ja. Das muss man schon wirklich geführt und geleitet sein, dass man zu einer Wasserstelle kommt, wo dann der Finanzminister sagt, was hindert's mich jetzt eigentlich? Was gibt es noch für einen Grund, dass ich mich nicht taufen lassen würde? Und sie steigen vom Wagen ab, gehen hinunter in das Wasser und er lässt sich taufen. Der Erste, der nicht Jude war, aus einem Land 2000 Kilometer entfernt, er wird an Jesus gläubig. Er hat das mitgenommen in sein Land. Und als sie herauskommen, heißt es, dass der Philippus wurde versetzt. Also er ist in einem Augenblick in einem anderen Gebiet gewesen. Interessant. Am Ende wird er versetzt, nicht am Anfang. Ich hätte mir gedacht, dass Gott ihn am Anfang hätte ihn von Samaria dorthin versetzen können. Wäre einfacher gewesen für den Philippus, aber umgekehrt war es. Ja, erst zum Schluss hat er ihn versetzt. Dann nach Aschdod heißt es, wo er dann weiter auch gepredigt hat. Und über den Kämmerer heißt es, und er zog weiter mit Freude. Diese Hingabe an Jesus löst Freude aus. Taufe ist ein Freudenakt. Das ist auch etwas, was für unsere Täuflinge heute gilt. Da gibt es manche Parallelen in ihrem Leben zu dieser Geschichte her. Sie kommen aus einem weit entfernten Land. Wir sind zwar nicht Israel hier, aber manchmal führt Gott jemanden weit weg, um dort Jesus zu begegnen. Das ist ihnen passiert. Sie sind aus anderen Gründen weggegangen, aus Pakistan. Aber was ist ihnen passiert hier? Ihnen ist Jesus begegnet. Das finde ich toll. Das ist eine Führung. Das war nicht Zufall. Da hat Gott etwas geplant. Und weiter. In der Kette der Wunder. Sie können auch so eine Kette erzählen. Sie kamen nach Wiener Neustadt. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Dort haben sie jemanden getroffen von unserer Gemeinde, den Gott vorher hierher gesetzt hat. Auch das ist ein Wunder. Schon in der ganzen Kette der Wunder, den Daniel und die Ruth. Und sie haben ihn kennengelernt. Sie haben Cricket gespielt. Dann sind sie in Gespräche gekommen. Dann ist die Gloria dazu gestoßen, mit Deutschkurs und so weiter. Und so haben sie angefangen, etwas zu schmecken von dem Gott Israels und noch mehr von Jesus. Und dann hat Gott sie hierher geführt. Das war alles ein Drängen Gottes, das hat der Geist Gottes in ihnen getan. Sie sind nicht geworben worden oder man hat sie gedrängt, hierher zu kommen oder was auch immer. Da war immer ein Geschehen, das Gott geschehen hat lassen. Und sie haben mehr und mehr Hunger gehabt, bis hin zu dem Wunsch, sich taufen zu lassen. Und heute wird dieser Wunsch erfüllt. Und ihr erlebt genau dasselbe, was der Finanzminister aus Äthiopien damals erlebt hat. Und ihr werdet mit Freuden von hier aus euer Leben weitergestalten. Weil Jesus es getan hat. Und ihr Lieben, das ist für mich so ein wunderbares Bild für das, was Jesus gesagt hat. In Johannes 15 heißt das, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Sichtbarer geht's gar nicht mehr, wie bei diesem Finanzminister und auch bei Ihnen. Er, Jesus, hat Sie erreicht und erwählt. Und er hat Sie überführt in Ihrem Herzen, dass Sie diesen Schritt heute tun. Und so ist es bei jedem. Wir dürfen so dankbar sein. Das war nie unsere eigene Leistung oder unsere eigene Gutheit, dass wir unser Leben Jesus gegeben haben, sondern wir sind geführt worden. Lasst uns immer wieder dankbar sein, für das, wie er uns geführt hat.
Er hat uns in diese oder jene Situation gebracht. Er hat uns diesen oder jenen Menschen in den Weg geführt. Er hat uns dieses oder jenes Buch in die Hand gelegt, sodass wir neugierig wurden auf Jesus. Bis uns der Geist Gottes innerlich überführt hat. Und für sie ist es jetzt soweit. Und ihr Lieben, das ist ein ganz persönliches Geschehen. Das kann niemand machen. Das geht nicht auf Knopfdruck. Wie sie hergekommen sind, waren es 20 pakistanische Leute. Sie haben sich dem Evangelium geöffnet. Aber es musste alles auf einer Basis geschehen, wo sie innerlich überzeugt werden. Einige davon sind noch nicht so weit. Einige haben ausgedrückt, dass sie nicht so weit sind, dass sie sich taufen lassen können. Und manche haben gesagt, ja, wir wollen jetzt noch bleiben in unserem Glauben. Sie kommen ja von einem anderen Glauben her, von einer anderen Region her. Das ist ja nochmal etwas anderes, wie es bei uns ist. Und wir respektieren das, weil der Heilige Geist hat doch einen Weg mit jedem Einzelnen. Wir geben die anderen nicht auf. Wir beten für sie weiter und bitten den Herrn, dass er auch sie überführt. Das sind diejenigen, die er jetzt überführt hat. Noch gestern oder heute früh, weiß nicht genau, hat einer von ihnen gesagt, der Elfte, er ist nicht so weit. Ich finde das großartig, wenn jemand das sagt. Wäre es für uns nicht sozusagen jetzt weg vom Fenster, sondern wir beten für ihn. Es ist wichtig, dass sie verstehen, worum es geht. Ich leite jetzt schon über zur Taufe. Es geht darum, dass ein Mensch ergreift und packt und in seinem Herzen versteht, worum es geht. Und deswegen habe ich es ihnen nicht leicht gemacht. Ich bin viele Stunden mit ihnen zusammengesessen in den letzten Wochen und mit ihnen die ganze Geschichte des Heils von Abraham an zu erzählen. Vor allem dann, ja, so ein kleines Glaubensseminar, wie wir sie auch hier machen. Und um zu verstehen, worum es Jesus geht. Sie wissen auch ganz genau, dass ein Schritt zu Jesus ist eine Trennung vom Islam. Das wissen sie genau, wir haben dafür gebetet. Und wir haben sie losgeschnitten von dem Geist des Islam. Und vieles mehr. Das heißt, sie wissen, was sie tun. Sie sind nicht an unsere Tür gekommen, haben geklopft, dürfen wir einen Taufschein haben. Sondern wir haben es ihnen wirklich nicht leicht gemacht. Und ich bin überzeugt, jeder von ihnen tut es aus Überzeugung. Und das berührt mein Herz. Und jeder ist freiwillig da und sagt, ich will. Ganz egal, was mit mir passiert. Niemand weiß, was mit ihnen passiert. Aber sie wollen unbedingt, weil sie in Jesus ihren Erlöser gefunden haben und ihrem Herrn. Und so wie der Finanzminister sich hat taufen lassen, weil er Jesus verstanden hat, als den, der ihn befreit von seiner Schuld und ihm ewiges Leben geht. Und so wie wer verstanden hat, dass es darum geht, dass dieser Jesus, der Auferstandene, unser Herr sein will, dem wir unser Leben anvertrauen. Und das wird in der Taufe ausgedrückt. Wenn man untergetaucht wird, dann ist es ein Zeichen dafür, dass unsere Schuld vergeben ist, abgewaschen werden, wir reingewaschen werden von dem, was uns von Gott trennt. Und das ist sozusagen hineingetauft in den Tod Jesu. Und wenn wir herausgehoben werden aus dem Wasser, dann ein Bild für das neue Leben. Jesus bedeutet neues Leben und dieses neue Leben hat bei ihnen angefangen. Sie haben ihr Leben Jesus schon gegeben, sonst könnten wir sie nicht taufen. Das wird jetzt symbolisch zum Ausdruck gebracht. Alte Leben steht unter der Vergebung. Neues Leben ist hervorgekommen. Dieser Einschnitt ist der wichtigste in Ihrem Leben. Und das wissen Sie und wir haben alle eine riesige Freude, dass wir mit Ihnen diese Fest hier feiern dürfen.